Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Wir berichten, warum Polen ein NATO-Mitglied ohne Wenn und Aber ist. Wir untersuchen, welche Verbindungen der Attentäter von Christchurch zum Balkan hatte. Und wir liefern einen weiteren Beleg dafür, warum der Pferderennsport untrennbar zu Frankreich gehört und wie sich mit Rennpferden gute Geschäfte machen lassen. Früher waren NATO-Jubiläen häufig Anlass, sich selbst und den gegenseitigen Zusammenhalt zu loben. Zum 70-jährigen Jubiläum sieht es etwas anders aus. Die Feierstimmung in Washington wird getrübt. In dem Militärbündnis herrscht große Verunsicherung, wie es weitergehen soll, seit die USA immer deutlichere Bedingungen für den weiteren Zusammenhalt formulieren. In seiner Rede vor dem US-Kongress erinnerte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die amerikanischen Partner daran, dass sich die Stärke einer Nation nicht nur an der Größe ihrer Wirtschaft messe oder an der Zahl ihrer Soldaten, sondern auch an der Zahl ihrer Freunde.
The strength of a nation is not only measured by the size of its economy or the number of its soldiers, but also by the number of its friends.
Soweit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Polen gehört auf europäischer Seite zu den engsten Freunden der USA und zu den wenigen Staaten in Europa, die das angestrebte 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreichen. Warum die NATO in Polen so außergewöhnlich hohes Ansehen genießt, dazu aus Warschau Martin Adam.
Ein Meilenstein sei das gewesen, als Polen der NATO beigetreten ist, sagte Andrzej Duda, der polnische Präsident, Anfang März. Das hat uns mit dem Westen verbunden. Dieser transatlantische Knoten hält uns im Westen. Das ist sehr wertvoll. Heute haben wir amerikanische, britische, kroatische und rumänische Truppen im Land. Wir freuen uns über diese Anwesenheit und hoffen, sie nimmt noch zu. Polen war dem Militärbündnis am 12. März 1999 beigetreten. Zwei Wochen später flog die NATO die ersten Luftangriffe im Kosovo-Krieg, der erste Krieg ohne NATO-Bündnisfall. Und Polen war mit einem 800 Mann starken Bataillon dabei. Die NATO genießt ein hohes Ansehen im Land, wegen der Westbindung, aber auch aus Angst vor Russland, wie unter anderem der Sicherheitsexperte Marek Świerczyński im Fernsehsender TVN24 ausführt. 15 Jahre lang war Russland geschwächt, aber jetzt sind sie wieder auf dem Weg nach oben und vielleicht werden wir es mit einer neuen Phase des Kalten Krieges zu tun bekommen, nur mit höherer Temperatur. Polen gehört daher zu den wenigen Mitgliedstaaten, die seit mehreren Jahren das vereinbarte 2%-Ziel im Wehretat erfüllen. Im Haushaltsjahr 2019 ist die Rekordsumme von 44,7 Milliarden Zloty für das Militär vorgesehen, über 10 Milliarden Euro und damit exakt 2% des Bruttoinlandsproduktes. Nicht eingeplant ist der Vorschlag des polnischen Präsidenten, die USA zu einer dauerhaften Militärpräsenz zu bewegen. Dem Vernehmen nach mit 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar. Im September 2018 hatte Andrzej Duda diese Idee bei einem Besuch in den USA aufgebracht. Ich habe den Präsidenten angelächelt und gesagt, dass ich mir wünsche, dass eine amerikanische Basis gegründet wird, die wir Fort Trump nennen könnten. Ich bin der Überzeugung, dass diese Entscheidung sowohl im polnischen als auch im US-amerikanischen Interesse liegt. Denn die NATO-Truppen, die bisher im Rahmen der Aktion Atlantic Resolve in Polen stationiert sind, werden nach dem Rotationsprinzip alle 9 Monate gegen andere Einheiten ausgetauscht. 4.500 US-Soldaten sind es im Moment. Polen hätte gern mehr Soldaten und Ausrüstung. Einsatzbereitschaft zeigt auch der Kauf des US-Patriot-Systems aus Luftabwehrraketen und Radarstationen für knapp 17 Milliarden Zloty im vergangenen Jahr. Wie sehr Polen an der NATO gelegen ist, unterstreicht Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak mit einem eigenen Fernsehspot. Mutige Träume und der Glaube an die Zukunft haben uns die Kraft gegeben, Polen zu verändern. Wir alle haben uns verändert, auch die polnische Armee. Aber eines ist gleich geblieben. Seit 20 Jahren sind wir Teil des stärksten Bündnisses der Welt. Wir bilden die NATO.
We are NATO.
Polen feiert die NATO-Mitgliedschaft ohne Wenn und Aber. Aus Warschau berichtete Martin Adam. Der Attentäter von Christchurch beschäftigt auch die europäischen Behörden, denn er soll durch mehrere EU-Länder gereist sein. Bundesbehörden prüfen, ob er auch in Deutschland war. Außerdem hatte der Attentäter Vorbilder, den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik und den serbischen Kriegsverbrecher Radovan Karadzic und Ratko Mladic. Der australische Terrorist hat den Balkan offenbar sogar selbst aufgesucht. Sabine Adler über die Verbindungen zwischen dem ultrarechten Attentäter und den verurteilten Kriegsverbrechern vom Balkan.
Der eine tötete 77 Jugendliche einer sozialdemokratischen Nachwuchsorganisation in Norwegen, der andere 50 Muslime in einer Moschee in Neuseeland. Doch obwohl sich beide Opfergruppen stark unterscheiden, entdeckte der bosnische Politologe Jasmin Mujanovic zwischen den Attentätern einige Gemeinsamkeiten.
They have in common a particular kind of far-right critique of what has taken place.
Beide verbindet die ultrarechte Kritik an den gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre, sowohl in Norwegen als auch in Australien bzw. Neuseeland. Die Entstehung multikultureller Gesellschaften, in denen die Muslime die angeblichen Profiteure sind, Breivik hat in Norwegen die Sozialdemokraten beschuldigt, die Architekten dieser kosmopolitischen Gesellschaft zu sein.
Sowohl der Australier als auch der Norweger haben vor ihrer Tat Pamphlete veröffentlicht. Jasmin Mujanovic analysierte Breiviks über 1000 Seiten. Bei dem Attentäter von Christchurch war der Umfang weit geringer und er hat sich eindeutig auf Breivik bezogen, sagt der 32-jährige bosnische Wissenschaftler, der herausfand, dass beide Terroristen die Leidenschaft für verurteilte serbische Kriegsverbrecher teilten und sie als Vorreiter im anti-islamischen Kampf feierten.
Bizarrely, what Breivik in particular picked up on is the way that Karadzic and Mladic.
Bizarrerweise war Breivik ganz besonders davon angetan, wie Karadzic westlichen Medien gegenüber den Bosnienkrieg verkaufte. Er stellte Bosnien als eine unnatürliche Gesellschaft dar, weil sie multikulturell war und in der die Serben angeblich unterdrückt wurden. Sowohl Karadzic als auch Mladic ging es mit ihrer Ideologie um die Rechtfertigung des Krieges und Genozids. Sie sahen sich in einem Kampf der Zivilisationen zwischen Christentum und Islam. Bosnische Muslime waren für sie Eindringlinge und Fremde in Europa.
Der Kriegsverbrecher Karadzic bezog sich seinerzeit auch auf den bosnischen Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić, erklärt Jasmin Mujanovic, der zwischen seiner Geburtsstadt Sarajevo und der Elon University in North Carolina pendelt. Der Schriftsteller Andrić hatte die Gleichzeitigkeit von Muezzinrufen und Glockengeläut als eine Art Kulturkampf in Bosnien dargestellt. Ihn aber für die Rechtfertigung des Bosnienkrieges heranzuziehen, sei eine Instrumentalisierung des durchaus umstrittenen Literaten gewesen, sagt Mujanovic per Skype. Breivik soll eine Obsession für den Balkan entwickelt haben. Der Australier wiederum hatte auf seine Waffen die Namen von serbischen und kroatischen mythologischen Figuren bzw. historischen Schlachten graviert. Er reiste sogar nach Europa. Hiesige Behörden prüfen, ob er auch in Deutschland war. Wahrscheinlich machte er Station in Kroatien, Montenegro, Bosnien und Serbien, sicher in Bulgarien. Und doch ist der Australier quasi ein Second-Hand-Verehrer der serbischen Kriegsverbrecher, der offenbar Karadzic-Songs liebte.
The song is just one of these kind of low-budget propaganda songs that were produced by.
Der Song ist eins der massenhaft billig produzierten Propagandalieder der serbischen Nationalisten, die Karadzic und Mladic verherrlichen. Mit diesem Song wird jetzt per Video eine neue Geschichte erzählt, die sich unter weißen Nationalisten rasend schnell verbreitet hat. Zu sehen ist ein furchteinflößender Akkordeonspieler in Fleckentarnuniform. Er wird zu einem Meme. Der alte Kämpfer verwandelt sich in einen sogenannten Kebab-Vernichter, was ein sarkastischer Ausdruck für einen Türken- oder Muslimmörder ist. Der Christchurch-Attentäter hörte im Auto den Originalsong und in seinem Manifest bezieht er sich auf das Video, nennt sich selbst einen Kebab-Vernichter.
In diesen sogenannten Internet-Memes wird Geschichte verhöhnt, mutiert sie zur Comedy. Viele junge Leute erfahren erstmals im Netz etwas über den Genozid an der muslimischen Bevölkerung in Bosnien auf diese pervertierte und zynische Art. Die weißen Ultrarechten machen das auch mit dem Holocaust, um antisemitische Stimmungen zu bedienen.
Sabine Adler über gezielte Tabubrüche und die Verehrung serbischer Kriegsverbrecher. Für den Prozess gegen den Attentäter von Christchurch gibt es noch keinen Termin. Die Polizei hat aber mitgeteilt, dass er wegen 50-fachen Mordes und versuchten Mordes in 39 Fällen angeklagt werden soll. Australien hat außerdem schärfere Regeln für die Betreiber sozialer Netzwerke verabschiedet. Wer in Frankreich aufs richtige Pferd setzen will, der muss nach Deauville in die Normandie fahren, zur Pferdeauktion. Die Aussicht auf Prestige und hohe Gewinne machen den Badeort ganz im Norden zum Anziehungspunkt für wohlhabende Franzosen, aber auch Interessenten aus der ganzen Welt. Sie sehen das Rennpferd als ein Investitionsobjekt in erster Linie. Susanne Krause hat sich das angesehen.
Ein vorfrühlingshafter Mittwoch. Rund um die Auktionshalle, ein zweistöckiger moderner Rundbau aus Holz und Glas, drängt sich ein bunt gemischtes Publikum. Auf einer Koppel vor der Halle führen Züchter und Stallburschen ihre Tiere vor, kritisch beäugt von den Besuchern, die am Koppelzaun Spalier stehen. Dank der Lautsprecher lässt sich draußen das Versteigerungsgeschehen drinnen mitverfolgen. Franck Lemestre bahnt sich einen Weg durch die Menge. Der athletisch wirkende Bretone ist Direktor der Rennbahn direkt gegenüber und von Berufs- und Hobbywegen Stammgast bei den Pferdeauktionen.
Bei so einer Auktion kauft man zwar ein Pferd, aber eigentlich ersteht man einen Traum. Man setzt auf ein Potenzial, auf die Hoffnung, dass ein Tier viel Gewinn einspielt. Natürlich braucht es den richtigen Blick. Das beste Pferd ist nicht unbedingt das mit dem teuersten Angebotspreis, sondern zumeist das, bei dem sich mindestens zwei Käufer gegenseitig überbieten. Bei jeder Auktion sind wahre Kanonen, Cracks dabei. Es braucht etwas Glück, Gefühl, eine gewisse Kenntnis, um auf das richtige Pferd zu setzen. Das genau macht den Zauber solcher Versteigerungen aus.
Ein Zauber, dem auch immer wieder Stars erliegen. Franck Lemestre nickt bekräftigend.
Antoine Griezmann, der Star aus der Fußballnationalelf, ist ein Rennpferd-Narr. Er hat schon mehrere Tiere erstanden. Pferde, die gut im Rennen liegen. Und er selbst ist immer wieder auf Rennplätzen zu sehen.
Drinnen bei der Versteigerung geht es Schlag auf Schlag. Gerade kommt ein Fohlen unter den Hammer. Pausenlos heben Käufer die Hand, geht der Preis nach oben. Innerhalb einer Minute von 3.000 Euro hoch auf 17.000. Der absolute Rekord in Deauville liegt bei 2,6 Millionen Euro. Die blätterte 2016 ein arabischer Scheich für einen Vollblutjährling auf den Tisch. Da kann Larissa Kneip nicht mithalten. Obgleich sie im Auftrag eines deutschen Kunden gerade 500.000 Euro ausgegeben hat. Für Losnummer 119, Graciously, eine trächtige Stute aus bestem Stall, von einem Tophengst gedeckt. Ein Schnäppchen, meint Larissa Kneip.
Sehr gutes Pedigree, eine sehr, sehr schöne Familie, selbst auch gute Rennleistungen und das erste Produkt der Stute, die Zweijährige, ist bereits im Training. Ich kenne den Trainer und habe den angerufen und der hat mir gesagt, das wäre eine sehr, sehr vielversprechende junge Stute und insofern kann man sich die Mutter ja dann mal kaufen und sehen, ob dann noch was kommt.
Im Gestüt von Larissa Kneip nahe Deauville stehen 5 Deckhengste und 80 Zuchtstuten. Die stämmige Mitvierzigerin züchtet und trainiert Traber und hat früher als Amateurspringreiterin manchen Pokal gewonnen. Damals arbeitete die Luxemburgerin als TV-Journalistin, auch für deutsche Sender. Bis sie sich 2009 einen Herzenswunsch erfüllte und ein Gestüt in der Normandie aufbaute, der Wiege der Pferdezucht, sagt Larissa Kneip. Sie ist schon sehr gespannt, wie sich das Fohlen von Graciously entwickeln wird, wenn es endlich mal da ist.
Kommt nächstes Jahr auf die Welt, dann dauert es noch mal 3 Jahre, bis es dann endlich Rennen laufen kann. Es ist schon ein Metier, wo man sehr viel Zeit mitbringen muss auch. Man muss immer die Ruhe bewahren, klaren Kopf behalten. Aber natürlich ganz klar, Leidenschaft muss auch dahinter sein, weil sonst ist es einfach zu teuer, zu schwierig, zu anstrengend. Wenn man nicht mit Leidenschaft dabei ist, dann sollte man besser die Finger von dem Business lassen.
Das Business kennt Philippe Augier in- und auswendig. Lange Jahre leitete der dynamische Endsechziger ein Auktionshaus für Vollblüter. Nun konzentriert er sich auf sein Amt als Bürgermeister von Deauville. Augier, salopp elegant gekleidet, steht an der berühmten Uferpromenade, zu Füßen des Casinos und lässt den Blick über den weiten Sandstrand schweifen. Ein geschichtsträchtiger Ort. Hier fand 1863 das erste Galopprennen statt.
En tant que maire, je ne peux pas oublier que le duc de Morny.
Als Graf Charles de Morny, ein Pferdenarr, 1860 Deauville auf trockengelegten Mooren erbauen ließ, hat er von Anfang an geplant, hier Pferderennen zu veranstalten. Damit wollte er vor allem der Pariser Bourgeoisie, die in der Belle Époque das Strandleben als neue Mode entdeckte, eine Freude machen. Die Rennbahn ließ er noch vor der Kirche bauen. Deshalb ist in Deauville die Pferdeleidenschaft unsere erste Religion.
Donc notre première religion, c'est le cheval.
Und die dazugehörige Branche gilt als ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Zugpferd der lokalen und regionalen Wirtschaft. Neben Kursen und Veranstaltungen in sämtlichen Pferdesportarten bietet Deauville auch Blicke hinter die Kulissen, wie Besichtigungen von Rennställen und Reitbahnen. Seit kurzem setzt Bürgermeister Augier auf eine neue Klientel, begüterte Chinesen. Die würden gerade ihre Liebe zu französischen Vollblütern und Pferderennen entdecken. Philippe Augier grinst.
Quand j'ai quitté mon métier,
Als ich meine Auktionsgesellschaft verkauft habe, sagte ich meinen Nachfolgern, sie können mit Jahrzehnten voller Wachstum rechnen, weil alle Schwellenländer Pferde begeistert sind. Denn das Pferd gehört rund um den Globus zur Kultur.
Bei den Auktionen in Deauville werden also weiterhin Träume verkauft werden.
Eine Tradition mit knallharten Geschäftsinteressen. Susanne Krause war für Europa heute in Deauville in der Normandie. Nach den Nachrichten geht es mit Tag für Tag und Monika Dietrich weiter. Die Proteste gegen eine Ausstellung in Frankfurt am Main über zeitgenössische muslimische Mode, das ist eines ihrer Themen. Europa heute macht morgen weiter. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen. Musik